Wir sind mitten in einer Gottesdienstserie über den David. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr solltet mittlerweile ja auch eine Geschichte haben mit dem Mann. Ich hoffe, ihr verbindet etwas mit ihm. Ich hoffe, ihr spürt ein bisschen in seinen ganzen Kämpfen, die er hatte, in seinen ganzen Nöten, die er hatte. Aber auch in seinem Bestreben immer wieder, sich auf Jesus oder auf Gott auszurichten und nicht auf das, was schwierig war. Und auch heute schauen wir eine Geschichte an, wo der David wieder konfrontiert ist mit einer Situation, die ganz, ganz schwierig war. Aber ich möchte euch gerne vorher kurz von einer anderen, von einem anderen Ort erzählen, wo es auch sehr schwierig hatte, und zwar Oklahoma City. Oklahoma City. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das mit dem David zu tun? Das berühmte Symbol in Oklahoma City, das ist nicht etwa ein Gebäude oder eine Statue, so wie in anderen Orten, Paris, wo der Eiffelturm hat, oder New York City, wo jetzt World Trade Center Memorial hat, oder all die Städte, wo irgendein Gebäude haben. In Oklahoma City ist das berühmteste Symbol, wenn es dann kommt. Ich klicke und drücke und drücke und klicke. Bitte den Fokus auf meinen Beamer geben. Nicht den Thunersee, nein. Okay, aber ihr seid alle wach jetzt. Gut, super. Also, merci vielmals. Das berühmteste Wahrzeichen von Oklahoma City ist ein Baum. Ein Baum. Etwa eine 80-jährige Ulme, wo ihre Äste weit ausstreckt, wo viele Touristen gehen besuchen. Man sieht die Ulme immer wieder auf Fotos von Oklahoma City. Das ist eigentlich das Wahrzeichen, wenn man als Tourist in dieser Stadt ist, lässt man sich in der Regel auch fotografieren vor dieser Ulme. Und die Ulme wird wirklich intensiv gehegt und gepflegt. Das ist ganz ein wichtiger Baum. Nicht etwa, weil er grösser wäre als andere Bäume oder dichter oder grüner, sondern der Baum wird so verehrt, weil er immer noch steht. Weil der Baum das Oklahoma City Bombenattentat von 1995 überlebt hat. Einige von euch mögen euch vielleicht noch erinnern. 1995 hat der Timothy McVeigh, ein rechtsradikaler Golfkriegsveteran, einen Lastwagen mit einer Bombe vor dem Murrah Federal Building in Oklahoma City detoniert, zur Detonation gebracht. 9:02 Ortszeit ist die Bombe explodiert. Das Gebäude ist in die Luft. Die Wucht der Detonation hat weitere 300 Gebäude im Umfeld zerstört. Es hat über 800 Verletzte gegeben, 168 Tote. Von den 22 Kindern, die im Kinderhort, in der Kinderbetreuung waren, in diesem Gebäude, haben etwa 7, glaube ich, nur etwa 7 haben überlebt. Das war der schlimmste Terroranschlag, den die USA bis zu dem Datum 1995 überhaupt je erlebt hat. Das Gebäude, der Baum vor dem Gebäude, war praktisch vollständig von Schutt bedeckt. Gar niemand hat erwartet, ihr seht ihn hier. Da steht er. Das ist der Baum. Niemand hat erwartet, dass der Baum irgendwie wird überleben. Man hat überhaupt keinen Gedanken an den Baum verschwendet, aber dann plötzlich hat der Baum angefangen zu treiben. Hat wieder Knospen gehabt, grüne Blätter. Und mitten in dem ganzen Trümmerfeld ist der Baum für die Bevölkerung von dieser Stadt wie ein Wahrzeichen geworden von der Auferstehung, wie ein Wahrzeichen geworden vom Leben. Und sie haben so den Baum zum Bild genommen, auch für den Überlebenswillen der Opfer, der Hinterbliebenen. Und die Bürger von Oklahoma City haben dem Baum einen Namen gegeben. Sie haben ihm den Namen gegeben, Survivor Tree. Überlebensbaum haben sie ihn genannt. Baum vom Überleben. Was hat das mit dem David zu tun? Oder was hat das mit uns zu tun? Wir, die am Thunersee wohnen und nicht in Oklahoma City. Was uns verbindet mit dem David und auch mit Oklahoma City, das ist, dass auch in unserem Leben immer noch solche Timothy McVeighs, solche Leute gibt, die in unserer Welt eine Erschütterung hinterlassen. Leute, die uns Angst machen, Leute, die uns einschüchtern, Leute, die einem oft ratlos zurücklehnen. Und einer von uns wäre vielleicht manchmal auch gern so wie der Survivor Tree. Egal, was passiert, egal, welche Bombe explodiert in meinem Leben, egal, welche Erschütterung irgendwelche Leute in meinem Leben zurücklehnen, Mich bodigt man nicht. Und auch wenn die Äste manchmal gewackelt und auch wenn meine Blätter von meinem Baum, von meinem Lebensbaum runterfallen, meine Wurzeln stehen fest und ich werde auferstehen und erblühen. Das wünschen wir uns alle, wenn wir so Situationen erleben, die schwierig sind. Aber wie geht das? Der David kann uns eine grosse Hilfe sein, weil der David erlebt auch, dass einer seine Welt erschüttert, und zwar ganz, ganz heftig. Und das ist einmal mehr der Saul. Wo der Saul dem David seine Welt terrorisiert, flüchtet sich der David in die Wüste, wo er Schutz findet, in irgendeiner Höhle am Toten Meer. Ein paar hundert Leute, ein paar hundert Männer folgen ihm und der Saul verfolgt ihn. Und die zwei ganz dramatischen Szenen, ihr findet die im ersten Buch Samuel Kapitel 24 und Kapitel 26. Die zwei ganz dramatischen Szenen lernen wir vom David. Wie wir Menschen, die uns nichts als Problem bereiten, die uns Mühe machen, die uns schräg kommen, wie wir solchen Menschen können mit Gnade und Vergebung begegnen, statt mit Rache. Die erste Szene findet sich in 1. Samuel 24. Der David ist abgehauen, einmal mehr. Etwa 300 Leute hat er dabei, die ihm gefolgt sind. Und der Saul ist auf der Verfolgung und er gibt seinen Männern den Befehl anzuhalten, mit sie in der Wüste. Und etwa 3000 Mann stoppen ihren Marsch, wo der König von seinem Ross absteigt und zu Fuß ein paar Schritte auf in die Berge geht. Ihr müsst euch vorstellen, stellt euch die Szene vor, mit sie in der Wüste. Es ist heiß wie ein Moor. Die Luft flimmert. Die Sonne brennt vom Himmel. Die Eidechsen verstecken sich hinter Felsen, das Skorpion buddelt sich im Sand ein, die Schlangen kriechen in kühle Höhlen hinein und der Saul macht es auch so. Der Saul geht auch in eine Höhle. Das heisst 1. Samuel 24, Vers 4. Und Saul ging in eine Höhle hinein, um seine Füße zu bedecken. Die nicht wissen, was das bedeutet, das ist ein Euphemismus in der Bibel. Die Bibel beschreibt viele Sachen mit schönen Worten, Sachen, die man in der damaligen Sprache nicht so ins Maul genommen hat. Der David musste aufs WC. Der Saul musste aufs WC. Und ich könnt euch das vorstellen, wenn man aufs WC sitzt oder wenn man sich sitzt, lässt man die Hose runter und dann, wo ist sie? Eben auf den Füßen. Seine Füße bedecken heisst, er hätte mal müssen. Das heisst, dass er hätte mal müssen. Das sagt man in der biblischen Sprache nicht so, weil das ist etwas Unangebrachtes. Darum tut man das euphemisieren, man tut das ein bisschen schöner ausdrücken. Er musste seine Füße bedecken. Also, er hätte mal müssen, geht in die Höhle rein. Seine Augen sind noch geblendet von der Sonne. In der Höhle ist es dunkel und bis sich seine Augen an das Licht gewöhnen, sieht er nichts. Und vor allem sieht er beim Reingehen in die Höhle nicht, dass der David genau in dieser Höhle hockt. Jetzt kann man sagen, das ist schon noch blöd, wenn genau einer in die Höhle macht, wo du hockst. Aber beim David war das nicht so. Beim David ist das eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Ausgerechnet in dieser Höhle, wo er sich versteckt, kommt der Saul rein, um ein Geschäft zu erledigen. Und ihr könnt euch vorstellen, mit abgeladenen Hosen, da bist du nicht wirklich kampffähig. Also es gibt fast keine bessere Position für den David, um endlich mit dem Verfolger abzurechnen, als jetzt in dieser Höhle. Man hat fast den Eindruck, da hat Gott etwas vorbereitet. Da hat Gott etwas vorbereitet, dass endlich die Geschichte fertig ist. Genau so denken dem David seine Leute. Und der Saul dem Ruf der Natur folgt, riesen Dutzende von David seine Leute Augen auf, Gedanken rasen. Ich kann mir vorstellen, die Hände gehen zu den Schwertern. Das ist die Chance, ein für alle Mal Schluss zu machen mit dem gemeinen, psychopathischen Mörder. Ein gezielter Schwertstreich und alles ist vorbei. Der Saul ist absolut hahnungslos und mit abgelohnten Hosen auch noch ziemlich hilflos. Ich kann mir schon vorstellen, wie das Testosteron in diesen Männern anfängt zu pulsieren. Jetzt ist der Moment, jetzt. Die Leute trunzeln die Augenbrauen, schauen böse. Die Hände am Schwert, die Hände an den Schwertern. Und der David pfeift seine Leute zurück. und sagt Nein. Stattdessen schleicht er sich der Wand entlang, ganz leise nach vorne, zückt sein Messer und er schneidet etwa nicht dem Saul seine Kehle durch, sondern er schneidet ein Stückchen von seinem Gewand ab. Und anschliessend kriecht David zurück ins Dunkel der Höhle, zurück zu seinen Leuten. Und die können fast nicht begreifen, was sie gesehen haben. Die können das fast nicht verstehen. Der David, der kann auch fast nicht glauben, was er gerade gemacht hat, aber die Gefühle von seinen Männern und von ihm sind sehr verschieden, während dem David seine Leute denken, was soll denn da, der hat viel zu wenig gemacht. Da hat der David schon fast das Gefühl, ich bin fast zu weit gegangen. Statt sich zu brüsten mit seiner Tat, bereut er sie fast. Das heisst 1. Samuel 24, der Verse 6 bis 7, und es geschah danach, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, er meinte mit Saul, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, dass ich meine Hand an ihn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Der Saul merkt von dem allem nichts. Er sitzt auf seinem Thron, macht sein Geschäft und geht nachher wieder raus zu seinen Leuten, zu seinen 3000 Leuten, die ein bisschen weiter unten warten. Und als der Saul rauskommt und auf dem Weg runter ist zu seinen Leuten, kommt plötzlich der David zur Höhle aus. Und hebt den Zipfelstoff, den er von der Robe vom Saul abgeschnitten hat, für alle sichtbar in die Luft. Und er sagt mehr oder weniger ausführlich, aber ziemlich deutlich, Saul, schau mal hier an. Ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht gemacht. Und der Saul schaut nach oben, völlig perplex, und fragt laut, 1. Samuel 24, Vers 20, wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann wohl im Guten seinen Weg gehen? Und ich frage euch, wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann wohl im Guten seinen Weg gehen? Was würdet ihr sagen? Was ist die Antwort auf die Frage? Normalerweise muss man sagen, sicher nicht. Ganz sicher nicht. Die einmalige Chance, mit dem Kerl endlich Schluss zu machen, die lässt er doch nicht entgehen. Jetzt kannst du reinschlagen. Jetzt kannst du richtig wüten. Jetzt kannst du es so richtig zurückgeben. Das ist doch da, wo normalerweise in uns Menschen hineinsitzt. Das ist da, wie wir normalerweise würden reagieren. Der David reagiert anders. Mehr als einmal reagiert er anders. Die zweite Szene findet sich nur ein paar Kapitel später, in 1. Samuel 26. Nach dieser ersten Szene, das ist übrigens noch wichtig, nach dieser ersten Szene sagt Saul Folgendes. Vers 18. Da sagte Saul zu David, Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sagte zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich habe dir aber nur Böses getan. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hattest. Wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn wohl im Guten seinen Weg gehen. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König bist, ja König werden wirst und dass in deiner Hand als Königtum Israels, das Königtum Israels Bestand haben wird. Und er verspricht ihm praktisch, ich höre auf, dich zu verfolgen, von heute an ist fertig, ich verfolge dich nicht mehr. Nur zwei Kapitel später ist alles vergessen. Alles vergessen. Der Saul denkt schon lange nicht mehr an die Szenen in der Höhle. Er denkt schon lange nicht mehr an das Gute, das der David ihm erwiesen hat. Überhaupt nicht mehr. Stattdessen verfolgt er ihn wieder. 1. Samuel 26. Der Saul ist wieder dran, den David zu jagen. Alle frommen Worte, die er in der Höhle noch erzählt hat. Tränen, die er brüllt hat, sind vergessen. Der David ist wieder der Gejagt. Der Saul wieder der Jäger. Und wieder tut sich dem David eine grosse Chance auf. Währenddem nämlich im Heerlager vom Saul alles tief und fest schläft, stiehlt sich der David mit einem anderen Soldat mitten im Saul sein Lager rein, bis sie schließlich unmittelbar vor dem schnarchenden König stehen. Das erste Mal war er in der Höhle, der Saul, mit abgeladenen Hosen völlig hilflos. Die Gelegenheit, um ihn umzubringen. Jetzt liegt er da und schläft. Tief und fest. Und der Abishai, der Soldat, der David begleitet, sagt zum David, 1. Samuel 26, Vers 8, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. Spürt ihr etwas? David, nur einmal. Einmal langet. Ich weiß, wie man das macht. Ein gezielter Stich und der Saul ist tot und das Problem ist erledigt. Bitte, bitte. Einmal nur. Dann hat all das Elend ein Ende. Dann hat all das sich verstecken müssen ein Ende. Dann wäre endlich fertig mit dem Vorrennen müssen. Dann wäre endlich Schluss mit dem Terror. Wieder lässt David da nicht zu. Statt dem Saul das Leben zu nehmen, klaut er seinen Speer und seinen Wasserkrug und schleicht sich wieder aus dem Lager. Und als sie sicherer Entfernung vor dem Saul und seinen Krieger sind, weckt David dem Saul sein Heerlager mit dem Wort auf, 1. Samuel 26, Vers 23. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Wieder verschonte David den Saul, wieder. Weil er sich bewusst nicht auf seinen Zorn, sondern auf Gott ausrichtet. Denn immer wieder sagt der David in diesen Texten, Sätze wie, möge der Herr Gerechtigkeit üben, Gott hat dich in meine Hand gegeben, du aber bist Gottes Gesalbter. Die Augen des Herrn sehen es. Immer wieder sagt sich der David, ich will nicht auf die Bosheit vom Saul schauen, ich will auf Gott schauen. Und jetzt lasst uns für einen Moment zurückkehren. Und vielleicht einen kurzen Moment über all die mühsamen Leute in unserem eigenen Leben nachdenken. Die Sauls, die wir vielleicht haben. Es ist eine Sache, denen zu vergeben und mit Gnade zu begegnen, die Freunde sind von uns, oder? Das ist eins. Wenn ein Freund irgendwo jemand, der weiss, der hat mich eigentlich gern, jetzt hat er gerade einen Fehler gemacht oder hat etwas gesagt, das vielleicht nicht so angebracht ist. Dem zu vergeben, vielleicht wenn er sogar noch sagt, weisst, es tut mir leid, wir sind temperamentisch mit mir durch, das ist eins, denen zu vergeben. Aber weisst, mit denen, die uns wirklich Mühe machen, Menschen, die uns verletzen, vielleicht auch verfolgen, kannst du diesen Leuten vergeben? Wenn du wie der David ein paar ungestörte Minuten mit deinem Saul hättest, wenn du in dieser Höhle hocken würdest und dein Saul würde reinkommen, wenn du in dem Heerlager stehen würdest und dein Saul würde schlafend vor dir liegen, könntest du dann handeln wie der David? Vielleicht schon. Es gibt sicher ein paar Glückliche, die sind einfach mit Gnade gesegnet, die können barmherzig sein, die können einfach vergeben, ohne dass sie bitter werden oder böse Gefühle haben. Aber ich behaupte jetzt einmal, den meisten von uns fällt das eher schwer. Den meisten von uns fällt das nicht so leicht. Wir können denen, die einmal gegen uns sind, relativ gut vergeben. Wenn der eine gerade den Parkplatz vor der Nase wegschnappt, bei mir auch für den Migros, da kriegt man in der Regel gut auf die Reihe. Aber weisst du, mit den anderen? Weisst du, mit denen, die dir immer wieder Mühe machen? Weisst du, mit denen, die hintenrum schlecht über dich reden und dich verleumden? Weisst du, mit denen, die Lügen über dich erzählen und dich abputzen? Weisst du, mit denen, die dir immer wieder zu leid werden, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte, eine echt schwierige Rolle in deinem Leben spielen. Wenn der, der dir das Leben schwer macht, in deine Höhle kriechen und er zu deinen Füßen schlafen würde, würdest du machen, was der David gemacht hat? Könntest du dem vergeben, der dich verletzt? Wenn du jetzt sagst, nein, das könnte ich nicht, dann verstand ich das. Aber ich möchte dir gerne etwas sagen, was die Bibel sagt. Der Hiob, nämlich im Buch Hiob, Kapitel 5, Vers 2, sagt, dort, wo wir nicht vergehen können, kann das fatale Konsequenzen haben. Der Hiob sagt nämlich, denn der Gram bringt den Toren um und den Einfältigen tötet der Eifer. Rache führt dazu, dass wir uns auf die Momente in unserem Leben konzentrieren, die am schlimmsten sind. Und manch einer, auch manche Christ, führt innerliche Listen. Eine Liste, wo drauf steht, das sind die schlimmsten Dinge, die mir je angetan wurden. Und er führt die Liste sehr akribisch, führt sie immer wieder nach. Da steht drauf, was ist gemacht worden und wer hat das gemacht und wann hat das gemacht. Und die Liste wird akribisch geführt, sie wird immer wieder vorgenommen. Man liest sie immer wieder. Und das hat Konsequenzen. Das vergiftet letztlich dich selber. Darf ich dich fragen, ist die Liste wirklich der Ort, wo du anschauen willst? Macht sich zu einem besseren Mensch, wenn die schlimmen Dinge, die man dir vielleicht angetan hat, ständig wieder und wieder vorholst? Macht dich das besser? Ändert es etwas? Hilft es etwas? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das hilft. Im Gegenteil. Ich glaube, über kurz oder lang wird es dich innerlich zerstören. Ich denke an selben Mann, wo einen Freund hatte und der Freund hat immer wenn er mit ihm geredet hat, komm mal schnell vor, Jörg, das müssen wir demonstrieren, sonst kommt das nicht über. Immer wenn er mit ihm geredet hat, hat er so gemacht, weisst Jörg, immer so, hör jetzt auf. Immer so, oder? Weisst Jörg, immer so. Und der Mann hat, da kannst du wieder absitzen, der Mann hat da zum Wahnsinn getrieben, oder? Jedes Mal das reinpiksen. Und dann hat er Folgendes gemacht, in seiner Verrücktine, weil er das so hässlich gemacht hat, hat er eine kleine Flasche mit Nitroglycerin genommen, hat die an ein Kettchen gehängt und um seinen Hals gehängt und zu seiner Frau gesagt, das nächste Mal, wenn der kommt und so macht, weisst Jörg, dann kann er dann etwas erleben. Nitroglycerin explodiert ja, oder? Die Idee ist ja schon nicht schlecht, aber wisst ihr, aus Auge um Auge, wird ganz schnell mal Knick um Knick, Job um Job, guter Ruf um guter Ruf. Wenn wir denen, die uns zu Leid werden, auf die gleiche Art und Weise zurückgehen, hilft das niemandem. Es hilft niemandem. Wie kann man die Spirale durchbrechen? Ich glaube nur so, wenn wir es machen, wie es der David gemacht hat. Indem wir uns nämlich statt auf unsere Sauls innerlich auf unseren Gott ausrichten. Denn der David begegnet dem Saul genauso, wie er schon dem Goliath begegnet ist. Indem er Gott mehr vor Augen hat als seinen Gegner. Wo seine Freunde mit ihm in der Höhle sind und ihn auffordern, den Saul zu töten, schaut mal, was dem David oder wer dem David seine Gedankenwelt regiert. 1. Samuel 24, Vers 7. Und David sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an dem Gesalbten des Herrn tun sollte, dass ich meine Hand an ihn legen sollte, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wo der David dem Saul von der Höhle aus zuruft, heisst es wieder, Vers 9, und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder, und dann sagt er, Vers 11, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte Gottes. In beiden Szenen, die wir gesehen haben, in der Höhle und im Heerlager, nennt der David den Saul 6-mal der Gesalbte des Herrn. Er hätte ganz andere Worte benutzen für den David, für den Saul. Mir kommen spontan eine ganze Reihe von Worten in den Sinn, die man dem Saul sagen könnte. Was man so denkt über den Saul und was der ist und überhaupt, oder? Da geht ganz schnell, kommt einem das in den Sinn. Dem David anscheinend nicht. Er hat nicht den Saul, den Find gesehen, sondern er hat immer noch den Saul, den Gesalbte vom Herrn gesehen. Er hat sich geweigert, im Saul etwas anderes zu sehen als ein Kind Gottes. Als ein berufener Gottes. Der David hat dem Saul sein Verhalten nicht etwa gut geheissen. Aber er hat dem Saul seinen Herr anerkannt. Gott. Der David hat den Saul immer noch die Brille vom Himmel angeschaut. Der Saul gehört immer noch Gott, hat sich der David gesagt. Der Mann gehört immer noch Gott. Und Gott ist noch nicht fertig mit ihm. Der Max Lucado, ein amerikanischer Pastor und Autor, erzählt in einem seiner Bücher, dass vor ein paar Jahren ihren Familienhund, der noch ganz klein war, von einem Rottweiler-Welpen gebissen und attackiert worden ist. Die hatten einen Familienhund, so einen richtigen Hundihund, so ein Wulchneuel, so einen herzigen, lieben, süßen Hund, den alle gerne hatten. Die Kinder hatten ihn gerne, die Frau hatte ihn gerne, der Max Lucado hatte ihn gerne, die Nachbarn hatten ihn gerne, das ganze Dorf hatte ihn gerne. Alle hatten ihn gerne. Und jetzt läuft eine Frau vorbei mit einem Rottweiler-Welpen. Rottweiler, das sind die, so richtig, ihr wisst, wer Rottweiler sind, oder? So ein Kampfhund, oder? Und der ist auf das Liebwulchneuel zu und hat es gebissen. Der Max Lucado sagt, meine Gefühle in diesem Moment waren alles andere als davidisch. Er schreibt, hätte man diesen Rottweiler und mich in eine Höhle gesperrt, wäre nur einer von uns beiden lebend wieder da rausgekrochen. Und in seiner Wut, in seiner grenzenlosen Wut, hat er dann der Besitzerin von dem Hund einen Brief geschrieben und hat verlangt, dass sie den Rottweiler einschläfern lässt. Er hat gesagt, du musst den Hund einschläfern lassen. Als er dann den Brief der Hundebesitzerin gegeben hat, hat sie ihn gebeten, die Sache nochmal zu überdenken. Und sie hat Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, was mein Hund getan hat, war falsch. Keine Frage. Aber bitte, Herr Lucado, bedenken Sie, ich bin noch voll daran, ihn auszubilden. Ich bin mit diesem Hund noch nicht fertig. Ihr Lieben, Gott würde genau das Gleiche von dem Rottweiler sagen, wo dich vielleicht gerade attackiert. Gott sagt genau das Gleiche über den Menschen, der dir vielleicht Mühe macht. Gott sagt, was er oder sie macht, das ist undenkbar, das ist inakzeptabel, das ist unentschuldbar. Aber ich bin mit dem noch nicht fertig. Unsere Feinde sind immer noch ein Teil von Gottes Plan. Immer noch. Und wir ehren Jesus dadurch am besten, dass wir sie nicht aufgeben. Dass wir sie als Gottes Projekt anschauen. Und nicht als Gottes Fehler. Wisst ihr, der Saul war nicht einfach ein Fehler in Gottes Plan. Gott ist noch nicht fertig. Auch mit dem Menschen nicht, der dir vielleicht ganz, ganz schräg kommt. Gott ist noch nicht fertig mit ihm. Und wisst ihr, ich muss mir das selber auch sagen, weil ich habe auch Leute, die mir schräg kommen. Leute, die mir Mühe machen. Leute, die grenzenlose Kabis über mich in der Weltgeschichte herumposaunen und erzählen, wer ich sei und wann ich mache und wie man mich werten muss und so weiter. Da kommt in mir sie auch eine Wut auf. Da fühle ich mich auch ungerecht behandelt. Leute, die noch nie ein Wort mit mir geredet haben, die ich nicht einmal kenne, wo ich nachher höre, die haben ein E-Mail geschrieben an irgendjemand. Die Person kommt auf mich zu und sagt, du, jetzt hat mir der und der geschrieben von dir. Du sagst so und so. Dann sage ich, wie heisst der, der dir geschrieben hat? Keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich habe noch nie mit dem geredet. Ich habe den Menschen nicht einmal gesehen. Wie geht man um mit so Leuten? Die natürliche Reaktion wäre Zorn. Die natürliche Reaktion wäre, ich räche mich. Ich rechtfertige mich. Eine geistliche Haltung heisst, ich schaue die Leute nicht als Finden an, sondern immer noch als Gottes Projekt. Lasst uns auch bedenken, und das ist mein dritter Punkt. Wer von uns kann dem von sich behaupten, dass er einen Auftrag von Gott bekommen hat, Rache zu nehmen? Der David hat keinen Auftrag bekommen von Gott, Rache zu nehmen am David. Und er hat das verstanden. Denn der David sagt in der Höhle, 1. Samuel 24, Vers 13 und 16. Der Herr richte zwischen mir und dir, und möge der Herr mich an dir rächen. Meine Hand soll nicht gegen dich sein. Vers 16. Der Herr sei Richter, und richte zwischen mir und dir. Er sehe darein und führe meine Rechtssache, und er soll mir Recht verschaffen gegen dich. Spürt ihr etwas? Sind ihr noch da? Ja, ihr seid, ich sehe euch, aber ich weiß nicht, ob ihr noch bei mir sind. Spürt ihr etwas von dieser Haltung, die David hatte? Das begeistert mich so an dem Mann. Die Haltung, dass er gesagt hat, ich gehe mich nicht rechtfertigen. Ich verschaffe mir nicht selber Recht. Das soll der Herr machen. Er soll der Richter sein, nicht ich selber. Der einzige Richterstuhl im Himmel ist besetzt von Gott. Er ist es, der die Richter oben anhat. Und Gott gibt den Platz nicht teilt den Platz nicht mit jemandem. Darum sagt der Paulus im Neuen Testament im Römerbrief, Kapitel 12, rächet euch nicht selber. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn wir uns selber Recht verschaffen wollen, dann sagen wir eigentlich zu Gott Folgendes. Wir sagen eigentlich, Herr, ich weiss, du willst dich dieser Sache annehmen. Ich weiss, du hast versprochen, du nimmst dich dieser Sache an. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht ganz sicher, ob du dem gewachsen bist. Ich weiss nicht, ob du das wirklich so im Griff hast. Darum übernehme ich das lieber selbst. Merci vielmal. Ich frage mich, ist es wirklich das, was wir wollen? Jesus hat sich dafür entschieden, seine Rechtssache Gott anzuvertrauen. Niemand hat ein besseres Gespür dafür, wer richtig oder falsch ist als Gottes Sohn. Trotzdem schreibt der Petrus von ihm, Jesus aber, als er geschmäht wurde, schmähte nicht wieder. Und als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab sich in allem dem, der gerecht richtet. Jesus hat nicht umgegeben, sondern Jesus hat gesagt, Vater, ich übergebe das alles dir. Schau du dafür, dass mir Recht geschieht. Nur Gott ist in der Lage, gerecht zu richten. Schaut, wir stehen immer in der Gefahr, zu hart zu sein oder zu mild zu sein. Gott richtet gerecht. Und es ist seine Aufgabe, dir Gerechtigkeit zu verschaffen. Überlass deine Finde Gott. Wenn wir das machen, dann heisst das nicht, dass wir ihr Verhalten billigen. Dass wir einfach sagen, es ist schon gut, was die machen. Man kann das, was jemand macht, ablehnen. Man kann das, was jemand macht, hassen. Ohne, dass man sich vom Hass muss auffressen lassen. Vergeben heisst nicht jemand entschuldigen. Ich entschuldige sein Verhalten. Vergeben heisst auch nicht etwas verniedlichen. Ja, das ist ja nicht so schlimm, was der macht. Der David hat dem Saul seine Sünde weder verniedlicht noch aufpoliert. Er hat sie direkt angesprochen. Er hat gesagt, was du machst, ist nicht recht. Er hat das Thema nicht vermieden. Aber er hat sich zurückgezogen. 1. Samuel 24 heisst es, Vers 23, und Saul ging in sein Haus zurück, David aber und seine Männer zogen sich in die Bergfeste hinauf zurück. Da wäre mein Rat, mach's gleichig. Begegne einem anderen mit Gnade, aber wenn es nötig ist, du darfst mal aus dem Weg gehen. Du kannst dem, der dich immer wieder abmacht, vergehen, aber das heisst nicht, dass du mit ihm in die Ferien gehen musst. Schon gar nicht in die langen Sommerferien, 3 oder 4 Wochen. Du kannst deinen Verwandten oder deinem Verwandten, der dir vielleicht immer wieder gemein begegnet, vergehen, aber du musst nicht unbedingt Weihnachten feiern mit ihm. Wir dürfen die Menschen auch aus dem Weg gehen und uns zurückziehen, wo wir merken, es gibt keine Besserung. Vergebung ist im Kern die Entscheidung, unseren Feind mit anderen Augen anzuschauen. Als ein Missionar von der Herrenhuter Brüdergemeinde das Evangelium der Eskimos gebracht hat, haben sie ganz, ganz lang nach einem Wort gesucht in der Eskimo-Sprache auf Inuit für Vergebung. Es hat im ganzen Wortschatz der Inuit hat es kein Wort gegeben für Vergebung. Vergebung ist ein Konzept, das die Inuit nicht gekannt haben. Das hat man nie gekannt. Schließlich haben sie dann selber ein Wort erfinden müssen, weil das Wort Vergebung im Wortschatz der Eskimos nicht gibt. Und sie haben das Wort gewählt, Isumagiu Jung Nainamik. Isumagiu Nun Nainamik. Wörtlich übersetzt heisst das, ich bin nicht in der Lage, noch länger über das nachzudenken. Das ist Vergebung. Ich weigere mich, noch länger über das nachzudenken. Vergebung heisst, weitergehen. Nicht mehr über die schlimme Sache, die dir angetan worden ist, nachzudenken. Es heisst nicht, den anderen zu entschuldigen oder gut zu heissen, was er gemacht hat, oder sogar ihn umarmen zu müssen. Manchmal haben wir sehr komische Haltung, gerade wir Christen im Blick auf Vergebung. Wir haben das Gefühl, Vergebung, das muss in jedem Fall heissen, wir können uns wieder in den Arm nehmen und wir sind wieder beste Freunde und es ist wieder alles gut. Manchmal passiert das und dann ist es mega, mega schön, wenn das passiert. Aber es passiert nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo eine gewisse Distanz bleibt. Einfach, weil das Vertrauen noch nicht wiederhergestellt ist. Vergebung heisst, ich will den anderen mit den Augen vom Himmel sehen. Mein Find ist Gottes Projekt. Und mein Recht auf Genugtuung ist Gottes Job, nicht mein. Zum Schluss. Wie können wir, wo wir Gnade empfangen haben, anderen Gnade verweigern? Wie können wir Gott für uns selber um Gnade bitten und gleichzeitig sagen, einem anderen, dem will ich aber keine Gnade schenken, dem will ich Gnade vorenthalten? Die Frage ist ein grosses Thema in der Bibel. Jesus war sehr klar mit Sündern, die anderen Sünder nicht vergeben wollten. Denkt nur an die Geschichte vom unbarmherzigen Knecht. Ihm, wo eine Schuld von mehreren Millionen erlassen worden ist und wo sich geweigert hat, an einem anderen eine Schuld von ein paar Fränkchen zu erlassen. Und Gott sagt in dieser Geschichte, du böser Knecht, Matthäus 18, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, so wie ich mich deiner erbarmt habe? Ich glaube, letzten Endes sollen wir Gnade gewähren, weil wir Gnade empfangen haben. Wie überlebt man so eine Bombenexplosion? Wie überlebt man einen Timothy McVeigh? Wie überlebt man einen Saul? Die Antwort ist, wenn wir es genau gleich machen wie der Survivor Tree, wie der Überlebensbaum. Wir überleben, wenn unsere Wurzeln über die Bombenzonen ausgehen. Wir überleben, weil man dann auch nach der Explosion immer noch Nahrung findet und weil unser Herz in der Gnade Gottes fest verwurzelt ist, dort überleben wir. Wie der Saul haben wir auch Gnade empfangen. Und darum können wir, wie der David, anderen Gnade weitergeben. Amen. Wir wollen einen kurzen Moment von der Stille haben, wo ich dich einfach fragen will, wo hast du jemanden in deinem Leben, der momentan vielleicht wie ein Find an dir handelt? Jemand, der ganz schwierig ist für dich. Jemand, der dir immer wieder schräg kommt. Jemand, der dir zu leid wird. Jemand, der dich ungerecht behandelt. Wenn es so jemanden gibt, kannst du diesen Menschen als Gottes Projekt sehen? Nicht als Find, sondern als Projekt Gottes. Wo Gott sagt, ich bin noch nicht fertig mit dem Mensch. Wem müsstest du im Moment am allermeisten vergeben? Lass uns einen kurzen Moment uns dieser Frage stellen. Und dann gib Jesus einfach für dich still, vielleicht auch eine Antwort. Lass uns einen Moment von der Stille haben.